Ja, ich begrüße alle ganz herzlich heute Morgen hier, ganz besonders die, die aus dem Urlaub kommen. Ich sehe meinen Kollegen und Frau, freue ich mich, viele andere. Schön, dass wir alle hier sind an diesem Sonntag, um Gott zu begegnen, oder? Kommt es nicht darauf an? Natürlich, schön, wenn wir einander begegnen, wenn wir uns begrüßen, erzählen, was wir erlebt haben in den letzten Tagen und Wochen. Aber eigentlich geht es doch darum, dass wir Gott begegnen. Aber dann die große Frage, wie? Gott begegnen, aber wie? Das ist Thema auch meiner Predigt heute. Und als Text habe ich noch einmal den Text gewählt, der schon die letzten beiden Sonntage uns begleitet hat. Johannes 9, diese Begegnung Jesu mit dem Blindgeborenen und dieser Blindgeborene, der geheilt wird. Und dann sich einmal anzuschauen, wie ist dieser Blindgeborene Jesus begegnen und was hat das verändert in seinem Leben. Ich lese uns das zunächst einmal noch einmal vor. Johannes 9, längeren Abschnitt. Ich versuche es schön zu lesen, damit wir das alle auch mitbekommen, was sich da ereignet hat. Für die, die beiden letzten Sonntage da waren, die haben ein bisschen einen Vorteil, die kennen das zum Großteil schon. Ich lese uns Johannes 9, die Verse 10 bis 38. Da fragten sie ihn, gemeint sind Nachbarn, Leute, da fragten sie ihn, den Blindgeborenen, wieso kannst du denn plötzlich sehen? Er berichtete, ein Mann, er heißt Jesus, hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen. Dann schickte er mich zum Teich Siloah. Dort sollte ich den Brei abwaschen. Das habe ich getan und jetzt kann ich sehen. Wo ist denn dieser Jesus, fragten sie weiter. Das weiß ich nicht, gab er ihnen zur Antwort. Sie brachten den von seiner Blindheit geheilten Mann zu den Pharisäern. Es war nämlich gerade Sabbat, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie kommt es, dass du jetzt sehen kannst? Der Mann erzählte, Jesus strich einen Brei auf meine Augen. Ich habe mich dann gewaschen und nun kann ich sehen. Von Gott kann dieser Mann nicht kommen, meinten einige der Pharisäer, denn er arbeitet ja am Sabbat. Andere aber wandten ein, wie kann ein sündiger Mensch solche Taten vollbringen? So fingen sie an, miteinander zu streiten. Dann erkundigten sich die Pharisäer noch einmal bei dem Mann, der blind gewesen war. Durch ihn kannst du jetzt also sehen. Was glaubst denn du, wer dieser Mann ist? Er muss ein Prophet sein, antwortete er. Die Pharisäer verhörten den Geheilten zum zweiten Mal. Sie versuchten ihn einzuschüchtern. Bekenne dich zu Gott und sage die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Jesus ein gottloser und sündiger Mensch ist. Ob er gut oder böse ist, das weiß ich nicht, antwortete der Mann. Ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Aber was hat er denn gemacht? Wie hat er dich geheilt? Versuchten sie erneut herauszubekommen. Verärgert erwiderte der Mann, das habe ich euch doch schon gesagt. Habt ihr denn nicht zugehört? Warum soll ich alles noch einmal erzählen? Wollt ihr etwa sein Jünger werden? Da beschimpften sie ihn und schrien, du bist sein Jünger, wir sind Moses Jünger. Von Mose wissen wir, dass Gott zu ihm geredet hat, aber von diesen Menschen wissen wir noch nicht einmal, wo er herkommt. Das ist ja merkwürdig, entgegnete der Mann, er kann einen Blinden heilen und ihr kennt ihn nicht? Jedes Kind weiß doch, dass Gott die Gebete der Sünder nicht erhört. Aber wer nach seinem Willen lebt, den erhört er. Noch nie, seit die Welt besteht, hat jemand einem Blindgeborenen das Augenlicht geschenkt. Wäre dieser Mann nicht von Gott gesandt, könnte er das doch gar nicht tun. Wütend schrien sie ihn an. Was, du Sünder, willst uns belehren? Dann warfen sie ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie den Gehalten aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Ja, ich will gern an ihn glauben, aber ich kenne ihn nicht, erwiderte der Geheilte. Du hast ihn schon gesehen, und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus zu erkennen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder. Bisschen längerer Text, aber da ist auch eine Menge passiert in dieser Begegnung und die dann weiterführt zwischen unserem Blindgeborenen und Jesus. Und er warf sich vor Jesus nieder. Das ist der Schlusspunkt. Ich weiß nicht. Ich habe lange überlegt, ob ich sagen soll, ich weiß nicht, wie viele Fußballbegeisterte unter uns sind, aber die, die fußballbegeistert sind, die haben ja die letzten Tage, vielleicht sogar Wochen schon gehört, eure Gebete sind erhört worden. Die Bundesliga ist wieder zu Hause. Ich weiß nicht, wer das nicht kennt, das ist also ein Fernsehsender, dafür muss man bezahlen. Und der hat nun wieder die Übertragungsrechte für die Bundesliga. Und der hat also so einen Werbespot entworfen und der beginnt eben damit, eure Gebete sind erhört worden. Im Internet ist mir das begegnet, ich habe jetzt leider das Bild nicht dabei. Da ist ein Fußballer auf dem Rasenplatz zu sehen, auf den Knien, Hände erhoben im Gebet. Eure Gebete sind erhört worden. Also Fußball-Deutschland betet, das ist nicht schlecht, oder? Und er warf sich vor Jesus nieder, heißt es hier. Und ich habe so gedacht, Mensch, was dieser Fernsehsender schon richtig sagt, ja, da ist ja eine Menge Richtiges drin, ja, dass wir vor Gott niederknien und unsere Gebete erhört werden. Ist ja toll, oder? Macht der Fernsehsender uns vor. Und das soll uns auch heute so die Richtung vorgeben, ja, dass wenn wir Gott begegnen, wohin führt uns das? Persönlich? Aber auch wenn wir als Gemeinde so zusammenkommen, in unserem Gottesdienst, wohin führt uns der Gottesdienst? Wir werden ja in drei Wochen werden wir 100% mehr Gottesdienst hier in der Waldkirche haben. Fand ich ganz schön den Slogan, kommt so von der Öffentlichkeitsarbeit unserer Gemeinde, 100% mehr Gottesdienst. Und dann müssen wir ja auch klar bekommen, wohin führt denn eigentlich so ein Gottesdienst? Okay, das war die Vorrede, jetzt sehen wir eine Folie, da sieht man auch dann die 5 Punkte, über die ich sprechen möchte. Gott begegnen, aber wie? Die Überschrift. Und da schauen wir mal hinein in diese Geschichte, Johannes 9, wie da einer Gott begegnet ist. Und ich möchte ja an diesen 5 Punkten das dann entfalten. Jesus inkognito, wer sagt mir die Wahrheit, wem bin ich dankbar, in die Knie gehen und, andersrum, soli deo gloria und dann in die Knie gehen. Jesus inkognito. Das ist doch spannend, oder? Dass dieser Blindgeborene dem Jesus begegnet und offensichtlich nicht weiß, wen er da wirklich vor sich hat. Anders, da kann ich mir nicht erklären, dass als die Leute ihn fragen, wieso kannst du denn plötzlich sehen? Er antwortet, ein Mann, er heißt Jesus, hat mir ein Brei auf die Augen gestrichen. Ja, mehr weiß er über Jesus in diesem Moment nicht zu sagen. Ein Mann, er heißt Jesus. Man könnte auch sagen, ein Mensch, er heißt Jesus. Wir würden vielleicht heute sagen, oh, so ein Typ, Jesus hieß der, glaube ich. Der hat das gemacht. Jesus bleibt so inkognito. Jesus hat sich nicht mit einer Sänfte durch die Gegend tragen lassen. Wäre ja eine Idee gewesen, hat ja 12 Jünger gehabt. War ja auch Handwerker, hätte sagen können, lasst uns mal eine Sänfte bauen und dann tragt ihr mich so durch die Dörfer und Städte. Und dann hätte ja auch jeder gleich gewusst, mit wem er es zu tun hat und nicht einfach ein Mann. Ja, da hätte man gesagt, also boah, ey, wer das war, der kam in der Sänfte, also immerhin. Ja. Nein, Jesus bleibt inkognito, er gibt sich erstmal so nicht zu erkennen. Und deshalb sagt dieser Blindgeborene auch zunächst einmal nichts weiter über Jesus, als dass er ein Mann war, ein Mensch war. Da war kein Unterschied zwischen ihm und Jesus irgendwo zu entdecken. Natürlich, das hatte ich mal vor 2 Wochen gesagt. Er konnte nicht sehen, Jesus konnte sehen. Jesus konnte mehr sehen, als man mit den Augen sehen kann. Aber zunächst einmal, ich meine, war da noch nichts, wo er hätte sagen können, das treibt mich auf die Knie oder so. Ja? Und ich glaube auch, dass das oft so ist. Ja, ich werde nie jemanden verehren und anbeten, der irgendwo auf der gleichen Stufe mit mir steht. Ja, wenn ich beim Fußballspiel dran denke, ja, wenn man mit anderen zusammen Fußball spielt und die sind nicht besser oder schlechter als ich, dann werde ich dem nicht zujubeln und werde mir auch kein Trikot kaufen, wo der Name meines Mitspielers draufsteht, weil ich den für so toll halte. Das mache ich erst, ja, wenn man das mal sieht, bei vielleicht Kindern, Enkelkindern oder so, die kaufen sich solche Trikots, wo die Namen der ganz Großen draufstehen. Zu denen möchte man sich bekennen. Deren Namen sind bedeutungsvoll, aber dieser Jesus war doch nur ein Mensch wie du und ich. Das kann sein, dass unser Glaube so beginnt, dass ich Jesus erstmal so begegne, dass ich sage, ja, das ist ein toller Kerl. Der hat tolle Sachen gemacht, tolle Sachen gesagt, aber mehr auch nicht. Ja? Und so mag das beginnen. Jesus hat das nicht sofort in den Vordergrund gestellt. Pass mal auf, wer ich bin. Der hat den weggeschickt, ohne dass der wusste, mit wem er es zu tun hatte. Weiß nicht, ob wir das so nachvollziehen können. Ja? Das war damals eine Zeit, Sohn Gottes. So haben sich die Kaiser genannt, haben sie Münzen prägen lassen. Das war ihnen wichtig und wert, dass ihr Name ganz groß herauskam. Jesus war das nicht wichtig und wert. Jesus konnte inkognito bleiben. Ich weiß nicht, was das für uns als Christen heißt, auch für uns als Gemeinde heißt. Unsere Namen, die sind nicht wirklich wichtig. Ich glaube auch nicht, dass die Leute sich wirklich dafür interessieren, was für große Namen wir haben, ob wir eine tolle Gemeinde sind. Ja? Aber es kam zur Begegnung, das ist wichtig gewesen. Jesus blieb inkognito und dieser Mann ist diesem Jesus begegnet. Aber dabei blieb es nicht stehen. Die Geschichte geht ja weiter. Und ich denke, wir sollten auch nicht einfach nur in der Bibel etwa lesen, um über Jesus zu lesen und zu sagen, Mensch, interessant, was da über Jesus steht. Wir sollten auch nicht einfach in den Gottesdienst kommen und sagen, ja, sonst höre ich über die Woche, also in den Nachrichten, im Fernsehen, da sagen sie wenig über Jesus. Wenn nicht gerade mal so ein Werbespot kommt, wo es heißt, eure Gebete sind erhört worden, dann wüsste man gar nicht, dass es einen Gott gibt. Wir kommen nicht deshalb einfach nur in den Gottesdienst, weil wir sagen, ja, da können wir was über Jesus hören. Das wäre zu wenig. Für mich ist die nächste entscheidende Frage, wer sagt mir denn die Wahrheit? Über mich und über dich. Wer kann mir die Wahrheit sagen? Ist das nicht auch die Frage gewesen des Mannes? Wenn wir nochmal zurückdenken, ich habe das jetzt nicht vorgelesen, da fing das mal vor 2 Wochen an, als Jesus mit seinen Jüngern dort in Jerusalem durch die Straßen ging und sie dann diesen Blindgeborenen entdeckten, dann war das die erste Frage gewesen, ja, von den Jüngern, dass sie sagten, Jesus, wie ist denn das? Wer ist denn schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Sind das seine Eltern? Oder ist er das selber? Und die haben erstmal nur diese beiden Möglichkeiten vor Augen gehabt. Und es kann durchaus sein, habe ich damals schon vor 2 Wochen gesagt, dass es eine dieser beiden Möglichkeiten ist. Ja, das kann wirklich so sein, dass Schuld solche Auswirkungen hat, dass mein Leben davon betroffen ist, in dieser Weise. Und dann sagt Jesus aber dieses ganz entscheidende Wort, er spricht Wahrheit in das Leben dieses Mannes hinein, sagt, nein, es sind weder die Eltern. Es sind weder die Eltern, die sind nicht dran schuld, dass es mir so geht, wie mir es heute geht. Da ist Wahrheit hineingesprochen. Dann sagt Jesus auch, das ist auch nicht die Schuld des Blinden, dass er blind ist. Ja, da ist Wahrheit hineingesprochen worden in das Leben dieses Mannes. Konnte er doch durchatmen, aufatmen, sagen, boah, endlich sagt mir das einer. Und ich habe vielleicht hat er verzweifelt darüber nachgedacht. Vielleicht war das Gespräch in der Familie. Wer ist eigentlich schuld daran? Vielleicht hat man sich gegenseitig die Schuld zugeschoben. Sagt, ihr Eltern, ihr habt was falsch gemacht. Und die Eltern, nein, du, wahrscheinlich hast du irgendwas falsch gemacht. Ja, und dann kann man sich die Schuld zuschieben. Und dann spricht Jesus Wahrheit hinein in das Leben dieses Mannes. Wer sagt mir die Wahrheit? Kommen wir nicht auch deshalb zusammen im Gottesdienst, um die Wahrheit zu hören? Ich meine, warum predige ich? Und warum schlagen wir die Bibel auf? Ich hoffe, wir schlagen auch deshalb die Bibel auf, weil wir wissen, dort begegnet uns die Wahrheit. Da sagt uns jemand die Wahrheit. Schonungslos. Ich brauche doch niemanden, der mir nach dem Mund redet. Ich brauche doch niemanden, der alles schön redet. Ich sehne mich nach Wahrheit. Wer kann mir noch die Wahrheit sagen? Da gibt es noch diese andere Begegnung in Johannes 4. Beschreibt Johannes das, die Begegnung Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und das ist interessant, ja, auch dieser Frau sagt Jesus die Wahrheit über ihr Leben. Er sagt, so, hol mal deinen Mann, und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und dann sagt er, ja, du hast keinen Mann, stimmt. Du hast schon viele Männer gehabt und keiner davon war dein Mann. Jesus sagt die Wahrheit. Und sowohl damals diese Frau am Jakobsbrunnen als auch unser Mann hier, die kommen dahin, dass sie dann im weiteren Verlauf des Gesprächs sagen, er muss ein Prophet sein. Das sagt unser Mann nämlich hier, als die Pharisäer ihn ins Verhör nehmen und fragen, was glaubst denn du, wer dieser Mann ist? Er muss ein Prophet sein. Er hat mir die Wahrheit über mein Leben gesagt. Er muss ein Prophet sein. Die Bibel ist ein prophetisches Buch, weil sie mir die Wahrheit sagt, weil sie von Schuld spricht. Sind wir doch ehrlich, warum sind unsere Beziehungen so schwierig, so heillos? Weil da Schuld ist. Wir werden einander schuldig. Wir bleiben einander etwas schuldig. Wir sind schuldig vor Gott. Das ist die Wahrheit, die uns die Bibel sagt. Lassen wir diese Wahrheit zu Wort kommen in unserem Leben. Lassen wir die Wahrheit zu Wort kommen, wenn wir unsere Gottesdienste feiern. Es ist wichtig, dass die Wahrheit zu Wort kommt. Aber das ist auch noch nicht der letzte Punkt in dieser Begegnung Jesu mit dem Blindgeborenen und was sich daraus entfaltet. Jesus inkognito. Er sagt mir die Wahrheit. Der dritte Punkt, wem bin ich dankbar? Es ist ganz interessant, die Pharisäer, die lassen ja nicht locker. Und wenn ich erst einmal Jesus begegnet bin, dann lässt Jesus nicht locker. Der wird immer wieder Wege finden. Ich weiß nicht, wie die Pharisäer in meinem Leben heißen oder in unserem Leben heißen. Aber es wird immer wieder Leute geben, die fragen nach, wie ist das denn? Und hier die Pharisäer, die drängen ihn und sagen, bekenne dich zu Gott und sage die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Jesus ein gottloser und sündiger Mensch ist. Bekenne dich zu Gott und sage die Wahrheit. Und dann sagt dieser Blinde oder Blindgeborene, jetzt Sehende, ob er gut oder böse ist, dieser Mann Jesus, dieser Prophet, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Das, was Jesus an ihm getan hat, das steht ihm vor Augen. Und dazu steht er. Wem bin ich dankbar? Dieser Mann, ich bin sicher, der war Jesus dankbar gewesen. Und daran hat er festgehalten, egal was andere über Jesus zu sagen hatten. Oder über Jesus nicht sagen wollten. Für ihn stand fest, diesem Jesus bin ich dankbar, mein Leben lang dankbar. Der hat mich geheilt. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Wenn uns Gott begegnet, uns die Wahrheit über uns sagt, vielleicht auch die schreckliche Wahrheit über uns sagt, dann ist das nicht der Punkt, worüber uns das letzte Wort gesprochen haben will. Wenn ich in der Bibel lese, dann begegnet mir eben auch Jesus am Kreuz. Einer, der bereit ist, die Schuld zu tragen. Der bereit ist, all das, was mein Leben an Schuld hervorgebracht hat und was meine Beziehungen zerstört hat, zu meinen Mitmenschen, zu Gott, das zu bezahlen, abzutragen, die Schuld abzutragen. Davon redet doch die Bibel auch. Deshalb haben wir ein Kreuz. in unserer Kirche hängen, damit wir das immer vor Augen haben. Da ist einer, der hat bezahlt. All meine Schulden sind bezahlt, wenn ich sie mir bezahlen lasse. Wenn ich bereit bin und sage, ja, bezahle du, Jesus, für mich. Das muss ich mal gesagt haben. Jesus zahlt nicht einfach so, flächendeckend, für alle. Ich muss ihn darum bitten, Jesus, zahl du für mich. Das war auch vor 2 Wochen so, dass ich gesagt habe, dieser Blinde, der hat diesen Brei aufgetragen bekommen auf seine Augen. Und dann hat ihn Jesus gesagt, nun geh zu diesem Teich Siloa und wasche dir diesen Brei von den Augen ab. Und wenn er nicht gegangen wäre und hätte nur gesagt, boah, Brei auf den Augen, was für eine Idee, dann wäre er nicht geheilt worden. Er musste seinen Teil dazu beitragen. Und so müssen wir auch unseren Teil dazu beitragen. Ja, Jesus trägt auch auf unsere Augen sozusagen diesen Brei auf, diesen heilenden Brei. Das ist das Evangelium. Aber dann müssen wir auch hingehen und müssen diese Entscheidung treffen und sagen, ja, Jesus, ich gehe zu dem Teich Siloa, ich wasche mir diesen Brei ab. Und dann erst dieses Zusammenwirken. Und daraus entspringt dann die Dankbarkeit. Und ich hoffe, dass das ein Grundzug ist, ja, der Christen. Dieser Philosoph Nietzsche, der hat gesagt, Christen müssten erlöster aussehen. Ja, dem stimme ich zu. Christen müssen erlöst aussehen. Entweder sie sind zum Teich Siloa gegangen und sind sehend geworden. Wow, da bin ich doch dankbar. Oder aber sie laufen noch mit dem Brei auf den Augen herum und sagen, ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich bin zwar Jesus begegnet, aber irgendwie ist noch nicht das Entscheidende passiert. Christen müssten erlöster aussehen. Dankbarkeit müsste ein Teil ihres Lebens sein und auch unsere Gottesdienste. Geprägt von Dankbarkeit? Ja, ja. Dankbarkeit, so ein Grundton dafür, dass einer uns heil macht. Wem bin ich dankbar? Aber auch das ist noch nicht der letzte entscheidende Punkt. Soli Deo Gloria. Ich meine, da ist ja immer so ein bisschen diese Gefahr, dass wir, wenn wir Jesus begegnet sind, persönlich, als Gemeinde, dass wir sagen, toll, toll, was Jesus getan hat in meinem Leben. Toll, was wir für eine Gemeinde geworden sind. Da dreht sich auf einmal alles nur noch um mich, um uns. Was sagt unser Blindgeborener, als er noch einmal bedrängt wird von den Pharisäern? Wäre dieser Mann nicht von Gott gesandt, könnte er das doch gar nicht tun. Das ist interessant, dass es diesen Blindgeborenen plötzlich einleuchtet, hier hat doch Gott seine Hände im Spiel. Das ist doch gar keine Menschenmöglichkeit, dass ein Blindgeborener wieder sehen kann. Wäre dieser Mann nicht von Gott gesandt? Von Gott gesandt. Nicht wahr? Bei alledem, was wir persönlich mit Jesus erleben und was wir als Gemeinde auch in unseren Gottesdiensten erleben, wo geht da unser Blick hin? Geht er auf uns oder geht er auf Gott? Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Sollten nie Menschen anbeten. Keine Fußballer, keine Fußballstars. Wir sollten keine Menschen anbeten in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde. Wir sollten auch nicht uns selber anbeten, Gott allein anbeten. Darauf kommt es an. Dieser Mann erkennt hier, er hat Gott seine Hände im Spiel. Sicher, das ist nicht immer einfach. Wann und wo hat Gott seine Hände im Spiel? Er hat geschlossen, einen Blinden heilen. Gebete der Sünder würde Gott doch nicht erhören. Er erhört doch nur Gebete derer, die nach seinem Willen leben. Wow, das ist auch ein wichtiger Satz darüber, wie wir Gott begegnen, auch in unseren Gottesdiensten, in unserer persönlichen Zeit. Gott redet dann doch nur zu denen, die nach seinem Willen fragen. Soli Deo Gloria. Das ist nicht einfach, sage ich, und ich sage auch mal dazu, weil uns das ja alle bewegt, auch Pläne der Stadt, das ist nicht einfach zu bewerten. Ist da Gott am Reden? Hat Gott Pläne mit dieser Stadt, Pläne mit uns? Am Ende soll es jedenfalls darauf ankommen, dass Gott allein die Ehre davonträgt. Aber nochmal zurück zu unserer Geschichte. Es mag damit beginnen, dass ich Jesus inkognito begegne. Die Frage ist immer, wer sagt mir die Wahrheit? Wem bin ich dankbar? Davon sollten unsere persönlichen Zeiten mit Jesus geprägt sein. Davon sollte unsere Zeit auch im Gottesdienst geprägt sein. Soli Deo Gloria, Gott sollte die Ehre gebühren. Das sollte auch über unseren Gottesdiensten stehen, auch über unser Leben stehen. Ihm soll die Ehre gebühren. Und dann kommt unser Mann in eine zweite Begegnung mit Jesus. Ist das nicht interessant? Da heißt es, Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Ja, ich will gern an ihn glauben, aber ich kenne ihn nicht, erwiderte der Geheilte. Du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus zu erkennen. Ich finde das so eine schöne Sache, ja, dass bei all dem, was da jetzt passiert ist, Verhör mit den Pharisäern und nochmal ein Verhör und dann wird er aus der Gemeinschaft dort ausgeschlossen, aus der Synagogengemeinschaft und sie sagen raus. War er nicht sowieso schon der als Blindgeborener ausgeschlossen war, jetzt wieder ausgeschlossen? Und dann kommt es nochmal zu einer Begegnung. Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen hatten. Jesus weiß doch sehr genau, wie es auf unserem Weg mit ihm aussieht. Egal an welchem Punkt du stehst, Jesus weiß das. Jesus hörte, dass sie ihn ausgeschlossen hatten. Und dann, als er den Mann wieder traf, Jesus sucht die Begegnung mit dem Blindgeborenen. Ein zweites Mal begegnet er ihm. Und jetzt wird es ganz interessant. Nicht wahr? Vor wem würde ich denn auf die Knie gehen? Weiß nicht. Also immer noch dieses Bild vor Augen von diesem Fernsehsender mit diesem Fußballer, der auf dem Rasen, auf dem grünen Rasen kniet, die Hände in den Himmel gehoben, gefalten. Vor wem würde ich auf die Knie gehen? Und es ist doch interessant, dass die Geschichte hier so endet. Ja, so endet, dass Jesus sich in einer ganz besonderen Weise zu erkennen gibt. Glaubst du an den Menschensohn? Das ist seine Frage. Muss man ein bisschen blättern in der Bibel, um mal zu schauen, wieso eigentlich glaubst du an den Menschensohn? Hätte Jesus ja einfach wieder sagen können, glaubst du an mich? Es war aber die Bezeichnung, mit der Jesus an das Alte Testament, an den Propheten Daniel angeknüpft hat. Jesus hat eigentlich die meiste Zeit hat er von sich als dem Menschensohn gesprochen. Und das muss bei den Leuten, um es mal salopp zu sagen, geklingelt haben. Menschensohn? Wow! Ja, da wusste jeder, wer gemeint ist. Daniel, Prophet Daniel, Kapitel 7. Da heißt es doch, ich lese uns das mal vor, das ist eine Schau des Propheten, doch ich sah noch mehr in meiner Vision, schreibt er. Mit den Wolken am Himmel kam einer, der aussah wie ein Menschensohn. Man führte ihn zu dem alten Mann, der ihm Macht, Ehre und königliche Würde verlieh. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört. Mit den Wolken am Himmel kam einer, der aussah wie ein Menschensohn. Das war Daniel, der Prophet Daniel. Und der war top aktuell zu dieser Zeit. Und wenn Jesus sagte, glaubst du an den Menschensohn, dann hatte unser Blindgeborener das vor Augen. Ja, da soll doch einer kommen, dem Macht, Ehre und königliche Würde verliehen wird und dem alle Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienen werden. Glaubst du an den Menschensohn? Und dann? Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder. Wenn mich einer fragen würde, worauf zielt unser Christsein, worauf zielt unser Gemeindeleben denn überhaupt hin? Worauf zielt es ab? Dann würde ich sagen, ja, genau darauf. Vers 38, diesen letzten Vers, den ich gelesen habe. Johannes 9, Vers 38. Und er warf sich vor Jesus nieder. Kennen wir. Philipperbrief, Kapitel 2. Alle Knie werden sich vor Jesus beugen. Oder auch in der Offenbarung, Kapitel 7. Da sieht Johannes dieses Menschenmeer, wie sie vor dem Thron Gottes stehen und dann sich niederwerfen, um anzubeten. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube, und er warf sich vor Jesus nieder. Da hat sein persönliches Glaubensleben seinen Bezug zu Jesus gefunden. Indem er sich vor Jesus niederwirft, sagt er, Jesus, du bist mein Herr, dir will ich dienen, dich will ich anbeten. Und auch als Gemeinde haben wir diesen Fokus. Und auch unsere Gottesdienste dürfen davon geprägt sein, dass wir sagen, ja, Herr, wir wollen dir dienen. Ja, Herr, wir beten dich an. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich hier niederwerfen sollten, aber im Herzen diese Haltung einzunehmen, die unser Blindgeborener eingenommen hat. Es begann alles so harmlos, Jesus inkognito. Und dann hat Jesus Wahrheit in sein Leben hineingesprochen. Und dann ist dieser Mann dankbar geworden für das, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und er hat Gott allein die Ehre gegeben. Und schließlich hat ihn Jesus dahin geführt, dass er erkannte, wer Jesus ist, der Menschensohn, dem Macht, Ehre und königliche Würde verliehen ist. Und dieser Blindgeborene sinkt auf dem Boden, wird zum Anbeter, wird zum Diener Gottes. Gott begegnet, Gott begegnet. Eine Bewegung, in die Jesus nicht nur diesen Blindgeborenen hineinführen möchte. Ich bin überzeugt davon, Jesus möchte uns alle in diese Bewegung hineinführen, in die er auch diesen Blindgeborenen hineingeführt hat. Darum geht es, soll es gehen, in unserem persönlichen Leben, in unserem gottesdienstlichen Leben.